welcher Gott ist denn jetzt der Richtige? Und da möchte ich gern mit einem kleinen Gleichnis anfangen. Das stammt nicht aus der Bibel, sondern soweit ich weiß aus dem Hinduismus. Aber das kann uns einiges darüber verraten, wie es mit der Suche nach Gott ausschaut und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass wir überhaupt etwas über Gott wissen können. Also auch etwas Wahres über Gott wissen können. Und dieses Gleichnis geht so ungefähr folgendermaßen. Bei der Erkenntnis Gottes ist es doch letztendlich so wie mit Blinden, die einen Elefanten ertasten müssen. Ja, also ich bin blind, ich kann nichts sehen und jetzt taste ich da, was vor mir ist. Und der Erste, der tastet, steht am Bein und meint, dass er einen Baumstamm vor sich hat. Klingt ja plausibel, wenn der am Bein steht. Fühlt sich an wie ein Baumstamm. Der Zweite hält den Rüssel in der Hand und er meint, das ist doch ein Seil, was ich da vor mir habe. Und der Dritte steht am Ohr und sagt, nee, ihr beide liegt beide falsch, sondern es ist eindeutig ein Fächer, was ich hier in der Hand habe. Alle drei nehmen etwas anderes wahr und es ist auch richtig aus ihrer Perspektive. Sie nehmen etwas anderes wahr, was sich offenbar widerspricht, aber doch vereinigt der Elefant alle drei Eigenschaften. Alle drei haben auf ihre Weise irgendwie recht, aber liegen doch auch alle drei völlig daneben, weil keiner hat erkannt, dass ein Elefant vor ihnen steht. Was können wir aus diesem Gleichnis lernen? Nun, zum einen können wir lernen, ja, wenn wir Menschen auf uns alleine gestellt sind und anfangen, uns Gedanken über Gott zu machen, dann sind wir wie Blinde, die versuchen, etwas zu ertasten, das sie nie ganz erfassen können. Unser menschlicher Verstand, unser Gehirn ist viel zu klein, um Gott in seinem Wesen irgendwie aus eigener Erkenntnis heraus erfassen zu können. Gott ist unendlich, wir Menschen sind endlich. Wie sollen wir da jemals in der Lage sein, irgendetwas Wahres über Gott von uns selbst heraus herausfinden zu können? Die ganze Situation ändert sich aber, sobald der Elefant anfängt zu tröten. Wenn da eine Selbstmitteilung des Elefanten kommt oder wenn jemand kommt, der sehend ist und der sagt, Leute, ich sehe, was da vor euch steht. Es ist ein Elefant und du stehst am Bein, du stehst am Ohr und du am Rüssel. Das heißt, wenn wir jemals etwas Wahres über Gott wissen wollen, dann haben wir nur eine einzige Chance, nämlich die, dass Gott sich selbst mitgeteilt haben muss. Und das ist die große Frage an die Weltgeschichte. Hat Gott sich selbst uns mitgeteilt? Hat er sich offenbart? Oder sind alle Vorstellungen von Gott bloß irgendwelche Ideen von mehr oder weniger schlauen Menschen? Wenn alle Vorstellungen von Gott nur Ideen von irgendwelchen Menschen sind, ich glaube, dann können wir die Sache wahrscheinlich ad acta legen. Wenn sich Gott aber wirklich mitgeteilt hat, wenn da jemand ist, der Gott gesehen hat und der gekommen ist von Gott, um uns zu sagen, ja, es gibt Gott und er ist so und so, dann ist das First-Hand-Information, Augenzeugeninformation, die dann ernst zu nehmen ist. Und jetzt ist es so, wenn wir in die Weltgeschichte schauen, ja, es gab eine ganze Reihe von Leuten, die das behauptet haben. Die behauptet haben, ja, wir haben wahre Informationen von Gott, die uns offenbart worden ist. Das Problem ist nur, dass diese Information sich teilweise ziemlich heftig widerspricht. Also, wenn wir uns zum Beispiel die großen Weltreligionen anschauen, Judentum und Hinduismus, wahrscheinlich die beiden ältesten Religionen der Weltgeschichte, dann der Buddhismus, das Christentum, später dann der Islam. Und dann gibt's natürlich die, die sagen, oh nee, lasst mich mit Gott in Ruhe, die Atheisten, und die sagen, Leute, schaut euch einfach die Welt an, es gibt gar keinen Gott. Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass dieses Denken auf seine Grenzen stößt. Jetzt ist die Frage, wie können wir entscheiden, welche Religion denn Recht hat mit ihrer Gottesvorstellung? Inwiefern unterscheiden sich diese Religionen überhaupt voneinander? Nun, schauen wir uns einfach mal ganz kurz um in den Weltreligionen. Ich fange mal an mit dem Hinduismus, der vermutlich noch ein bisschen älter ist als das Judentum. Da haben wir die sogenannten Veden, also Veda, das kommt von dem Wort für Wissen, also Schriften, die eine antike Weisheit vermitteln, ab etwa 1500 vor Christus. Insbesondere dann 1000 Jahre später die Bhagavad Gita. Das sind so die zentralen Offenbarungen, also das, wo göttliches Wissen den Menschen vermittelt worden ist. Der Hinduismus ist geprägt von einem sehr chaotischen Götterhimmel. Also es gibt Zehntausende von Göttern. In jeder Stadt werden andere Götter angebetet zum Teil. Es gibt teilweise auch Überschneidungen, aber es ist selbst für Hinduisten teilweise sehr schwierig, darüber Auskunft zu geben. Und alle müssen irgendwie zufriedengestellt werden. Alle fordern Opfer. Und ganz wichtig ist es im Hinduismus, man weiß, dass man nicht alles richtig macht. Und die Fehler, die der Mensch begeht, die werden eingekerbt auf unsere Seele sozusagen. Das Karma, das ist wie so eine Art Kerbholz. Und das steckt da drauf. Und wenn ich gestorben bin, dann werde ich nicht verschwinden, sondern meine Seele bleibt und sie wird wiedergeboren in einem neuen Körper. Und der hängt dann davon ab, wie viel Mist ich gemacht habe, wie viel auf meinem Kerbholz ist, wie viel Karma ich habe. Und wenn ich eben viel Schlechtes gemacht habe, dann werde ich eben nicht mehr als Mensch wiedergeboren, sondern als Regenwurm oder als Mistkäfer oder so. Von daher, man weiß nicht, wo der Weg hinführt. Und letztendlich hat das Leben ganz viel mit Leiden zu tun und der Wunsch ist es, irgendwie rauszukommen aus diesem Leiden. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass ich in dem Leben das wieder gut mache, was ich im letzten Leben verbockt habe. Deswegen ist es auch so, wenn jemand eben als armer Bettler geboren wird, in der niedersten Kaste oder sogar als Kastenloser, dann ist es kontraproduktiv, dem zu helfen und sein Leiden zu vermindern, denn damit verurteile ich ihn dazu, dass er das Leben nochmal erleben muss, weil er ja das, was er eigentlich tun hätte müssen, um sein Kerbholz wieder auszugleichen, nicht getan hat, sondern ihm ist geholfen worden, er hat sozusagen betrogen. Das heißt, hier haben wir eine ganz bestimmte Weltsicht und es geht alles darum, das, was ich schlecht gemacht habe, irgendwie wieder gut zu machen. Und ganz viel stammt aus Leben, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Wie komme ich raus? Na, irgendwie muss ich rauskommen, indem ich diesen ewigen Kreislauf der Wiedergeburten, dieses Samsara, endlich verlassen kann. In der Bhagavad Gita zeigt der Gott Krishna einem Prinzen den Weg und er sagt aber auch im Buch Nummer 7, Vers 3, unter Tausenden sucht überhaupt nur einer nach diesem Weg und von diesen Tausenden wird auch nur einer den Weg finden. Also der Weg zur Erlösung ist ganz, ganz schmal. Es ist so, als ob man versucht, mit dem Strohhalm einen Ozean auszutrinken. So paraphrasiert das Mahatma Gandhi, der ja auch Hinduist war, wenn er auch sehr nah am christlichen Glauben dran war. Und deswegen ist auch so, dass die Gesellschaft festgelegt ist im Hinduismus. Es gibt diese Kasten und man kommt da nicht raus. Ja, es gibt die Herrscherkaste, die weisen Brahmanen, dann gibt es die Kriegerkaste, die Bauern und die Knechte und die Kastenlosen. Und die Rechte und Pflichten sind ganz klar den Kasten zugeordnet. So wird man geboren und so bleibt man auch. So muss man auch bleiben, damit man sein Karma erfüllt und damit die Chance hat, im nächsten Leben rauszukommen. Das hat natürlich massive Konsequenzen für eine Gesellschaftsordnung, wenn ich so ein festgelegtes Gesellschaftssystem habe, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie einen gesellschaftlichen Wandel zu vollziehen, weil das Ganze ist metaphysisch festgelegt. Der Buddhismus war im Grunde eine Reformbewegung, er startete als eine Reformbewegung des Hinduismus. Gautama Siddhartha wuchs im Grunde erstmal als Hinduist auf und für ihn war eine der prägendsten Erfahrungen die Leiterfahrung. Er ritt als reicher Prinz durch die Welt und stellte fest, wenn ich mich hier umschaue, überall sehe ich einfach nur Leid, 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 Leid. Das, was im Hinduismus gelehrt wird, die vielen Götter, die Veden, die Opfer, die Kasten, all das vergrößert ja nur das Leiden. Deswegen hat er das alles abgelehnt und einen ganz neuen Weg zur Erlösung vorgeschlagen. Er sagt, das Grundproblem ist, Leben ist Leiden. Wer lebt, der leidet. Es geht gar nicht anders. Was ist die Ursache davon? Die Ursache ist, dass wir immer etwas haben wollen und dass wir etwas sein wollen, was wir nicht sind. Es ist die Begierde. Was ist also der Weg weg vom Leiden? Nun, ich muss aufhören, irgendetwas zu wollen. Ich muss sozusagen willenlos werden. Auch Liebe ist eine Art von Begierde. Auch Liebe ist etwas, was abgelegt werden muss. Ich muss mich loslösen von der Anheftung an irgendetwas anderes. Ich muss ganz in die innere Ruhe kommen, in mich selbst, in die Askese, in die Meditation und so eins werden mit dem Weltganzen, mit dem Nirvana, mit dem Nichts. Wie ein Tropfen Wasser aufgehen im Ozean und dadurch nicht mehr erkennbar sein. Das mag erstmal ganz gut klingen, aber wenn man jetzt eine Familie hat und Kinder, die Hunger haben, dann ist es ganz schön schwer zu sagen, ich will nichts mehr wollen. Denn die Kinder haben trotzdem Hunger und müssen ernährt werden. Von daher, dieser Lebensweg ist tatsächlich, deswegen wird er auch oft von Single-Mönchen oder so begangen, die eben alleine leben können, die sich das leisten können, ein solches Leben zu führen. Aber sobald wir in menschlichen Beziehungen stehen, wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Das Judentum basiert auf dem Alten Testament, das so ungefähr von 1400 bis 300 vor Christus geschrieben worden ist. Verschiedene Bücher, die Tora, also die Gesetzbücher, 1. bis 5. Mose, dann Propheten und Geschichtsbücher, die von der Geschichte des Volkes Israel Zeugnis geben. Das entscheidende Ereignis für das Judentum ist im Grunde die Erwählung eines einzelnen Menschen im Zweistromland in der Stadt Ur mit dem Namen Abraham, irgendwann im 2. Jahrtausend. Und den erwählt sich Gott und sagt, ich will mit dir etwas ganz Neues auf dieser Welt anfangen. Ich will dir einen Namen geben, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und ich will dir ein Land geben. Brech auf, verlass alles und folge meinem Ruf. Und dieser Abraham, der lässt sich darauf ein und gründet so ein ganz neues Volk. Und das sind dann die Stammväter, sein Sohn Isaak, dessen Sohn Jakob, dann dessen Söhne, 12 Söhne und der Josef ist einer davon. Und dann später Mose. Und so läuft die Geschichte Israels ab. Und diese Geschichte des Volkes Israel lebt von einer großen Verheißung, nämlich von der Verheißung, dass aus diesem Volk heraus der Erlöser der Menschheit kommen soll. Das steht schon ganz am Anfang der Tora, im 1. Buch Mose, wird das schon vorhergesagt und zieht sich durch die Geschichte Israels durch bis heute. Man wartet darauf, dass Gott endlich Erlösung schafft, indem er den verheißenen Messias schickt. Das Volk hat sein Land eingenommen, schon in der Antike, fiel aber wieder ab, wurde wieder vertrieben aus seinem Land, weggeführt, kam wieder zurück, mehrmals hin und her, bis in die heutige Zeit hinein. Immer wieder dieses Muster von Abfall von Gott und Umkehr und Rückkehr zu Gott, Strafe und Rettung. Buch Richter kann man dazu mal lesen im Alten Testament, wen das interessiert. Und letztendlich ging es darum, wir müssen als Menschen die Gebote Gottes halten, denn nur wenn wir die Gebote Gottes halten, dann kann Gott seinen Gesandten schicken. Wenn wir nicht die Gebote Gottes halten, dann wird der Gesandte Gottes nicht kommen können, weil wir müssen dem Herrn die Wege bereiten. Ein häufiger Vers im Alten Testament. Und so warten die Juden noch heute darauf, dass Gott endlich den Erlöser schickt. Im Unterschied dazu stehen die Christen, die am Anfang auch aus dem Judentum hervorgegangen sind, aber ganz schnell auch gleich Menschen aus anderen Völkern mit integriert haben. Neues Testament wurde etwa von 50 bis 100 nach Christus geschrieben in dem Zeitraum, ganz grob. Und hier wird gesagt, dieser Erlöser, auf den die Juden immer noch warten, der ist schon gekommen. Jesus Christus, der ungefähr von 7 oder 6 vor Christus bis 30 oder 33 nach Christus gelebt hat. Und entweder am 7. April 30 oder am 3. April 33 ist er gekreuzigt worden und dann auferstanden, wie wir Christen glauben. Also, das ist das Zentrale am christlichen Glauben. Gott hat den Erlöser schon geschickt, er war schon da. Und dieser Erlöser ist für uns gestorben und auferstanden und hat uns den Heiligen Geist geschickt, der in uns leben möchte. Und das war der Auslöser dafür, warum verzweifelte Jünger zu mutigen Botschaftern wurden, um das Wort Gottes überall hinauszutragen, um diese Botschaft, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser, allen Menschen zu bringen. Und das ging schon in der Antike relativ schnell. Schon von den ersten Jüngern scheinen manche bis nach Indien gekommen zu sein, wie es vom Apostel Thomas zum Beispiel berichtet wird. Und auch in Indien gibt es Zeugnisse davon, dass das schon verkündigt worden ist und offenbar auch auf Gehör gestoßen ist, denn da gibt es auch schon antike Kirchen in Indien. Tja, und das ist aber noch nicht das Ende, sondern wir leben jetzt in der Zeit der Verkündigung und irgendwann wird Gott ein Ende setzen. Jesus ist auferstanden, zum Vater aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen, wie es auch im christlichen Glaubensbekenntnis heißt. Also, es geht um den Glauben an Gott, um Hoffnung aufs ewige Leben und die Liebe zu Gott und deswegen auch zu allen Menschen. Das war aber noch nicht die letzte Weltreligion, die gekommen ist. Etwas später kam, 600 Jahre später etwa, kam wieder eine neue Religion, der Islam. Islam bedeutet wörtlich auf Arabisch die Unterwerfung. Gemeint ist die Unterwerfung unter den Willen Allahs, unter die Macht Gottes. Der Prophet Mohammed gilt als der Gründer Und ihm wird laut der Überlieferung der Koran wortwörtlich offenbart. Der Koran ist das Buch, das schon im Himmel von Ewigkeit her existiert. Und dieses Buch wird dem Propheten Mohammed Wort für Wort diktiert und er lernt es auswendig und gibt es seinen Nachfolgern weiter, die es dann Schritt für Schritt in den nächsten Jahrzehnten aufschreiben, bis etwa zum Jahr 700, als der Koran offensichtlich zusammengestellt worden ist. Hier handelt es sich um einen ganz strikten Monotheismus. Hier wird zum Beispiel abgelehnt, dass Gott in irgendeiner Weise Mensch werden könnte. Im Gegenteil, das ist die größte Sünde, die man begehen kann, wenn man behauptet, Gott ist Mensch geworden. Denn das würde mit Gott überhaupt nicht übereinstimmen. Gott kann gar keinen Anteil an einem Geschöpf haben, weil das Geschöpf so unvollkommen ist. Gott ist so anders, das würde ihn komplett beschmutzen. Es würde seinen Namen, es wäre der größte Frevel, den man begehen kann. Deswegen wird auch das Christentum ganz stark abgelehnt im Islam. Auch wenn es als Vorläufer gilt. Und Jesus wird uminterpretiert. Es wird gesagt, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein, sondern Jesus war nur ein Prophet, der selbst auf Allah hingewiesen hat. Wichtig im Islam sind 5 Dinge vor allem, die jeder Gläubige tun müsste. Erstens das Bekenntnis zu Allah aussprechen, dann 5-mal am Tag beten, und zwar gemäß den Suren, also sprich die richtigen Gebete auch sprechen, Almosen zu geben regelmäßig, zu fasten, und zwar immer im Ramadan, ganz wichtig, während die Sonne scheint, keine Nahrung, kein Trinken zu sich nehmen, nur wenn die Sonne untergeht. Und dann, ganz wichtig, die Wallfahrt nach Mekka sollte man mindestens einmal im Leben gemacht haben, in der Nachfolge des Propheten Mohammed. Wenn man das nicht gemacht hat, stehen die Chancen schlecht, dass man irgendwann auch in den Himmel kommt. Entscheidend ist, dass man zur Umma der Muslime gehört, also zur Gemeinschaft der Gläubigen, derer, die sich Gottes Willen unterwerfen und die sich nach seiner Scharia, nach seinem Recht richten und diese Scharia auch vollkommen befolgen und nicht brechen. Trotzdem muss man sagen, man hat als Muslim, und ich habe mich da selber auch schon mit Muslimen unterhalten drüber, ich habe mir das nicht ausgedacht, man hat nie die Gewissheit, ob man am Ende von Allah angenommen werden wird oder ob Allah am Ende sagt, sorry, für dich ist kein Platz bei mir im Himmel, ich werde dich hinrichten. Diese Gewissheit gibt es im Islam nicht, im Unterschied zum Christentum. Und der Unterschied, den werden wir nachher noch kennenlernen, woran das liegt. Warum Christen eine Gewissheit haben können, dass sie gerettet sein können, während Muslime diese Gewissheit nicht haben können. Also, wenn man das so anschaut, diese verschiedenen Weltreligionen, dann stellen wir fest, ja, es gibt so ein paar Parallelen. Da ist irgendwo ein schöpfender Gott, der die Welt erschaffen hat. Das steht irgendwo mit dran und der verantwortlich dafür ist. Es gibt auch ethische Regeln, die teilweise sehr ähnlich sind. Also so diese goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da könnten sich, glaube ich, fast alle Religionen drauf einigen. Über manche andere Regelungen nicht unbedingt. Aber es gibt auch klare Unterschiede. Wer ist Gott und wie ist Gott? Da unterscheiden sich die Religionen. Was ist der Sinn des Lebens? Auch hier gibt es Unterschiede in der Definition. Und auch die Frage, was ist wirklich gut? Auch die wird durchaus unterschiedlich beantwortet in den Religionen. Und auch wie die Geschichte abgelaufen ist, wird unterschiedlich beantwortet. Beispiel Jesus Christus. An dem kann man es ganz besonders prägnant deutlich machen. Die Juden behaupten, Jesus war Prophet und ist gestorben, aber nicht auferstanden. Die Christen sagen, Jesus war Gottes Sohn, er ist gestorben und wieder auferstanden, er lebt. Und die Muslime sagen, Jesus war Prophet, aber er starb gar nicht, sondern wurde direkt von Allah in den Himmel aufgenommen. Allah hat, als Jesus gekreuzigt werden sollte, Jesus ausgetauscht gegen einen Menschen, der genauso aussah wie Jesus, aber Jesus selbst ist nicht gekreuzigt worden, sondern direkt in den Himmel aufgefahren. Denn Allah kann nicht zulassen, dass sein Prophet so etwas Grausames erdulden muss. Also ein ganz anderes Gottes- und Propheten- und Menschenbild als im christlichen Glauben zum Beispiel. Und da merken wir schon, bei diesen Religionen, die können nicht alle gleichzeitig wahr sein. Das geht gar nicht, weil die widersprechen sich teilweise in sehr zentralen Glaubensaussagen. Und auch in Behauptungen über historische Ereignisse. Die Wahrheit herauszufinden ist natürlich trotzdem schwer, weil wir können kein naturwissenschaftliches Experiment machen. Wir können das alles nicht ins Labor stecken, Messungen durchführen und dann sagen, der hat recht. Und trotzdem würde ich sagen, diese Frage ist enorm wichtig, wie schon Harry vorher in der Anmoderation gesagt hat. Es ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Denn wie es nach dem Tod weitergeht, das kann uns nur dieser Gott offenbaren und mitteilen, der wirklich existiert. Wir müssen also wissen, welche dieser Informationen ist richtig. Wem können wir vertrauen? Soll ich einfach meiner eigenen Religion vertrauen? Oder soll ich anderen Religionen vertrauen? Es kann auch nicht einfach sein, nur weil meine Eltern mir etwas beigebracht haben, dass das automatisch richtig ist. Die können sich ja auch getäuscht haben. Ich möchte jetzt im zweiten Teil, warum Jesus Christus, ich stelle wieder eine Frage, einfach mal einige Argumente bringen, warum ich überzeugt bin, dass die Offenbarung Gottes in Jesus Christus wirklich passiert ist und dass das tatsächlich der Weg ist, um Gott zu finden. Und dabei werde ich auch einige Merkmale, die werden Schritt für Schritt immer fantastischer, würde ich sagen, immer faszinierender, immer überzeugender. Aber damit möchte ich auch mich zum Teil abgrenzen von dem, was andere Religionen lehren. Und der erste Gedanke, der mich am christlichen Gott und an Jesus Christus fasziniert, ist, dass der christliche Gott ein persönlicher Gott ist. Er ist nicht einfach eine unpersönliche Kraft, so ein Yin und Yang. Irgend sowas, was das Universum irgendwie steuert, aber mit dem ich gar nicht richtig kommunizieren kann, weil es gar keine Person ist und keinen Verstand hat. Im Buddhismus liegt im Universum letztendlich so eine unpersönliche Kraft zugrunde, die sich in vielfältiger Weise irgendwie manifestieren kann. Eine Person kann auch immer eine Kraft ausüben, aber eine Kraft kann letztendlich nicht kommunizieren oder fühlen oder denken. Von daher ist eine Person letztendlich ein größeres, ein höheres Wesen als einfach nur ein Gesetz oder eine Kraft. Also Aristoteles hat zum Beispiel schon alles, was existiert, eingeteilt in vier Kategorien. Er sagt, es gibt einfach tote Materie, das wäre so ein Stein, der ist einfach da. Dann gibt's Pflanzen, die sind nicht nur einfach da, sondern die können sich auch fortpflanzen. Die haben eine zusätzliche Eigenschaft. Dann gibt's nicht nur die Pflanzen, sondern es gibt auch noch die Tiere. Die sind da, die können sich fortpflanzen, aber die können sich auch noch bewegen. Das heißt, die haben nochmal zusätzliche Eigenschaften. Und dann gibt's den Menschen. Der ist zusätzlich zu diesen drei Eigenschaften, die auch Tiere haben, auch noch in der Lage zu reden, zu sprechen und Staatswesen zu gründen. Also Gemeinschaft aufzubauen, ganz bewusst. Und ich würde hinzufügen, der ist sogar in der Lage, eben religiös zu sein und Gott, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und der Mensch ist Person. So, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gott das höchste Wesen ist, dann ist doch anzunehmen, dass er nochmal irgendwie eine Stufe höher ist. Er ist sicherlich auch irgendwie personal, aber er ist mehr. Wir werden gleich sehen, was noch dazu kommt. Und die entscheidende Botschaft für mich ist, dass Personalität gut ist. Ja, im Buddhismus ist es ganz wichtig, dass ich mich am Ende verleugne, mein Ich loslasse und aufgehe wie der Tropfen im Ozean. Im Christentum bist du einzigartig geschaffen von Gott. Und Gott wollte, dass du einzigartig bist und dass du einzigartig bleibst. Deine Person zählt. Du bist als Ebenbild Gottes geschaffen und du bist gewollt. Du musst nicht deine Persönlichkeit aufgeben. Es gibt zwar auch diesen Vers, dass wir uns selbst verleugnen sollen, aber wir werden sehen, der ist anders gemeint. Es geht nicht darum, dass wir uns als Person komplett vernichten oder auflösen sollen. Also, der christliche Gott ist nicht nur persönlich, im Unterschied zum Buddhismus. Nein, er ist auch noch überpersönlich, sozusagen, er ist dreieinig. Er ist Liebe in sich, Vater, Sohn und Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht gleich der Sohn ist nicht gleich der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht gleich der Vater. Drei Personen und trotzdem einer. Oder wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt, im Anfang war das Wort, also es existierte von Anfang an und das Wort war bei Gott, also irgendwie anders als Gott, aber es war bei Gott. Und wie geht's weiter? Und das Wort war Gott. Also das Wort ist Gott und es ist bei Gott. Das heißt, da ist eine Unterscheidung. Sie haben zwar alle die vollständigen Eigenschaften Gottes, aber sie sind als Personen doch voneinander verschieden. Und trotzdem eins, ein Gott, den wir anbeten. Nicht drei Götter, sondern ein Gott in drei Personen. Und das Tolle daran ist es eben, dass dieser Gott dann in sich die Liebe sein kann. Das ist ein großer Unterschied zum Islam. Wenn man davon ausgeht, dass Allah ein Gott und eine Person ist, die in sich barmherzig und so weiter ist, 99 Namen hat Allah im Islam. Und da sind auch solche Eigenschaften dabei. Die Liebe gehört nicht zu den 99 Namen, aber Barmherzigkeit ist ja schon mal ganz nah dran. Dann ist die Frage vor Beginn der Schöpfung, wie hat Allah dann eigentlich barmherzig sein können? Musste er zu sich selbst barmherzig sein? Ist er also nicht vollkommen? Oder war er irgendwie unvollständig, weil er niemanden hatte, gegenüber dem er barmherzig sein konnte? Allah hat irgendwie ein Problem. Dann braucht er die Schöpfung, damit er endlich jemand hat, wo er sein Wesen, seine 99 Namen auch wirklich ausleben kann. Ein Gegenüber. Das ist beim christlichen Gott kein Problem. Vater, Sohn und Geist können die Liebe, die sie zueinander haben, untereinander teilen. Und das Johannesevangelium im 17. Kapitel gibt uns ein bisschen Einblick dahin. Das betet nämlich Jesus kurz vor seinem Leiden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, gemeint sind die Jünger, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Also eine Einheit ineinander, Vater und Sohn. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Also Liebe, Herrlichkeit ist etwas ganz Wunderbares, wenn ich mir diesen Saal hier anschaue. Und diese Herrlichkeit, die bei Gott im Himmel ist, die hat er auch dem Sohn gegeben. Und der Sohn will die jetzt mit uns teilen und uns in diese Gemeinschaft Gottes hineinnehmen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Also, diese Einheit Gottes soll auf uns Menschen übertragen werden. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Sie möchten uns adoptieren in die göttliche Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Gott in drei Personen. Gestern habe ich schon mal dieses Beispiel mit dem Schraubendreher gebracht. Das ist ein Objekt, wo man sagen kann, in zwei Dimensionen, das kann doch gar nicht sein, dass ein dreidimensionales Objekt gleichzeitig ein Dreieck, ein Viereck oder ein Kreis ist. Doch, das kann eben so sein bei dieser Schraubendreherspitze, wenn man die auf zwei Dimensionen projiziert. Man kann sich aber auch so vorstellen, auch ein Kanon. Ein Kanon ist ein Kanon, weil er immer die gleiche Melodie hat, also eine Melodie. Aber damit es ein Kanon ist, brauche ich zwei oder besser drei oder mehr Stimmen. Also drei Stimmen typischerweise hat ein Kanon. Die meisten Kanons haben irgendwie drei Stimmen, warum auch immer. Eine Melodie, mehrere Stimmen. Und so sind Vater, Sohn und Geist ein Gott. Und wenn sie nicht zu dritt sind, dann ist es auch nicht ein Gott. So wie ein Kanon ohne drei Stimmen auch nicht ein Kanon ist. Gott ist Liebe in sich selbst, die Schöpfung ist nicht nötig, aber aus freier Liebe heraus gewollt. Um das nochmal zu betonen, Jesus selbst behauptet und bestätigt, dass er Gott ist. Wenn wir zum Beispiel das Markus-Evangelium lesen, warum wird Jesus überhaupt vor Gericht gezogen? Weil die jüdischen Schriftgelehrten sagen, der lästert Gott, der setzt sich mit Gott gleich. Und dann fragt ihn hier der hohe Priester, sagt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit den antiken Sprachen auseinandersetzt, Griechisch, Hebräisch, dann weiß man, dass ich bin nicht einfach nur Ja bedeutet, sondern ich bin, Amy, oder Eye, Asher, Eye auf Hebräisch, ich bin, der ich bin, das ist nicht nur ein Ich bin, sondern das ist der Name Gottes. Das heißt, hier könnte im Text tatsächlich drinstecken, dass Jesus sogar mit dem Namen Gottes antwortet. Und dann zitiert er auch noch den Propheten Daniel. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also das, dass Gott die Welt richtet, bezieht Jesus hier auf sich selbst. Diese Verheißung aus dem Propheten Daniel aus dem Alten Testament. Kein Wunder, dass Jesus sofort geschlagen wird und hingerichtet wird oder verurteilt wird. Hingerichtet werden darf er von den Juden nicht. Deswegen überliefern sie ihn dann Pilatus, dem römischen Statthalter. Aus jüdischer Sicht hat Jesus ganz klar Gott gelästert. Und das beginnt aber schon gleich am Anfang seines Dienstes im Markus-Evangelium. Ich habe mich hier verschrieben, das ist nicht das vierte, sondern das zweite Kapitel. Das passiert schon im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums. Hier heilt Jesus einen Gelähmten und zuerst vergibt er ihm seine Schuld. Die Leute außenrum murren, weil sie sagen, hey, wie kann es sein, dass der jemandem seine Schuld vergibt? Das wäre so, wie wenn hier der eine Herr hier, der Dame, die neben ihm sitzt, eine runterhaut und ich sage, deine Schuld ist dir vergeben. Wie kann ich das Recht haben, jemandem seine Schuld zu vergeben, die er mir gegenüber gar nicht hat, sondern gegenüber jemand anderem? So als ob Trump sagt, ich vergebe Putin, dass er in der Ukraine einmarschiert ist, weil der ist gar nicht einmarschiert, sondern die Ukraine hat eigentlich Russland angegriffen. Das ist eine Einmischung, die steht eigentlich dieser dritten Person überhaupt nicht zu. Aber Jesus macht sie. Und weil Jesus merkt, dass alle etwas unruhig werden, sagt er, was ist eigentlich einfacher zu sagen? Deine Schuld ist dir vergeben? Oder nimm dein Bett, es ist ein Gelähmter, zu dem er da spricht, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und dann ist natürlich völlig klar, sagen kann ich viel einfacher, deine Schuld ist dir vergeben. Obwohl es aus Gottes Sicht eigentlich das Schwerere ist. Und so sagt Jesus das, nimm dein Bett und geh, und er stand auf und geht. Und alle sind erstaunt und sagen, sowas haben wir niemals gesehen. Es ist allen völlig klar, hier ist was Einzigartiges passiert. Hier erhebt jemand den Anspruch, Gott zu sein, denn nur Gott kann Schuld vergeben. Und dann stellen wir uns einfach mal vor, der Nebenmann, der neben ihnen auf dem Stuhl sitzt, flüstert ihnen ins Ohr und sagt, wusstest du eigentlich schon, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und sie drehen sich um, schauen die Person neben sich an und fragen sich, bitte, habe ich richtig gehört? Wenn ein Mensch sowas behauptet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Was sagt so ein Mensch letztendlich? Würden Sie das jemand anderem von sich sagen? Also ich würde es nicht wagen, so etwas zu sagen. Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten. Wenn jemand, der neben mir sitzt, sowas zu mir sagt, dann könnte es sein, dass der weiß, dass er gar nicht Gott ist, aber es trotzdem behauptet. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja? Dann ist er bösartig, weil dann lügt er ganz bewusst gegen besseres Wissen und will vermutlich eine neue Sekte gründen und Menschen an sich binden. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, habe ich den Eindruck, also bösartig kann man Jesus, glaube ich, nicht unterstellen zu sein. Im Gegenteil, er gibt ja sogar sein Leben für die anderen hin und lässt sich von seinen Feinden sogar hinrichten und vergibt ihnen auch noch. Also, bad passt nicht auf Englisch. Bad heißt schlecht. Die andere Möglichkeit ist, dass die Person, die neben mir sitzt und mir das ins Ohr flüstert, vielleicht gar nicht gecheckt hat, dass sie gar nicht Gott ist. Vielleicht hat sie so ein bisschen leichte Identitätsprobleme. Vielleicht ist sie verrückt. Ja, sie weiß es nicht, dass sie nicht Gott ist und behauptet es trotzdem. Naja, solche Leute, die würden wir dann vielleicht in eine Psychotherapie schicken, dass sie an ihrem Selbstwert arbeiten und erkennen, wer sie wirklich sind. Ganz normale Menschen, wie wir alle auch. War Jesus verrückt? War er mad? Hört man mich noch? Ja. War er mad, wie die Engländer sagen würden? Nein. Wenn wir sein Leben anschauen, haben wir den Eindruck, er hat so viel Weisheit, auch mit so viel Weisheit reagiert auf Anschuldigungen oder auf Fangfragen, alles durchschaut und darauf geantwortet. Und viele der Verse prägen sogar heute noch unser Rechtssystem, wenn wir aus der Bergpredigt einige Prinzipien nehmen. Da ist einiges ins Grundgesetz eingeflossen an diesen Prämissen, die Jesus hier verkündigt hat. Also er war nicht schlecht, er war auch nicht verrückt. Ja, was denn aber dann, wenn er das behauptet hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Es bleibt letztendlich nur noch eine dritte Möglichkeit. Er wusste, dass er Gott ist und deswegen hat er es auch behauptet. Man kann die Menschen im Grunde in vier Kategorien einteilen. Einerseits in die Menschen, die behaupten, sie sind Gott, und die Menschen, die behaupten, ich bin nicht Gott. Und dann kann man die Menschen einteilen in weise Menschen und in nicht weise Menschen. Die meisten würden sich wahrscheinlich einteilen in die Gruppe, ich bin nicht Gott und ich bin auch nicht besonders schlau. Da wäre ich sofort dabei. Hier Fritz Normalo, Alexander Fink. Sie können gerne Ihren Namen da auch reinschreiben. Dann gibt es aber ein paar, die würden von sich behaupten, ich bin nicht Gott. Aber andere Menschen haben gemerkt, die waren trotzdem ziemlich schlau und weise. Also vielleicht Mahatma Gandhi, Plato, Aristoteles, viele Philosophen, vielleicht auch ein paar Kirchenväter. Da gab es schon ein paar richtig schlaue Köpfe dabei. Aber die haben alle behauptet, ich bin nicht Gott. Auch Buddha hat behauptet, dass er nicht Gott ist. So. Und dann gibt's auf der anderen Seite die Menschen, die behaupten, sie sind Gott. Jesus Christus, der eher in die Kategorie weise, einflussreiche, vorbildliche Menschen fällt und behauptet, er ist Gott. Und dann gibt's die anderen, die behaupten, sie sind Gott und die dann meistens in die Kategorie fallen, sie sind nicht besonders weise oder eben sogar bösartig. Also von daher merken wir, wenn man das so klassifiziert, dann fällt Jesus Christus in eine Gruppe von Menschen, wo er alleine ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wüsste keinen, der in diese Kategorie sonst noch hineinfallen würde. Und dann ist es spannend, jetzt haben wir uns mit dem Buddhismus, mit dem Islam ein bisschen auseinandergesetzt, mit dem Judentum. Im Judentum sagt man, der Messias wird noch kommen. Und das Spannende ist, es gibt zahlreiche Vorhersagen im Alten Testament, die sagen, der Messias wird kommen. Da steht zum Beispiel der Geburtsort drin, wo Jesus geboren werden soll. Da steht drin, dass der Knecht Gottes, der Messias, leiden muss, dass er auferstehen soll. Manche Leute zählen über 300 Stellen. Ich würde mich da jetzt nicht auf eine genaue Zahl festlegen, aber es ist spannend. Da stehen Sätze drin, die definitiv vor der Geburt von Jesus Christus geschrieben worden sind. Und die Jesus Christus auch nicht aus eigener Kraft erfüllen konnte. Zum Beispiel den Geburtsort. Ich kann meinen Geburtsort nicht auswählen als Mensch. Ich bin nun mal in Hof geboren, auch wenn ich vielleicht viel lieber in Rom oder in München geboren worden wäre. Keine Ahnung. Oder in Bad Ems natürlich. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Man wird eben da geboren, wo die Eltern einen zur Welt bringen. Und bei Jesus war das ganz offensichtlich Bethlehem. Wie sowohl Lukas als auch Matthäus in ihren Evangelien, die über die Geburt Jesu aus ganz unterschiedlicher Perspektive berichten, das aber beide bestätigen. Und beim Propheten Micha, schon mehrere hundert Jahre vor der Geburt Jesu, wird gesagt, der Messias kommt aus Bethlehem. Dort wird er geboren werden. Dann muss Jesus nach Ägypten fliehen, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Auch das wird schon gesagt werden, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten zurückrufen muss. Dann von der Kreuzigung, da werden wir nachher noch was lesen, Jesaja 53 oder Psalm 22. Das sind teilweise Dinge erwähnt, die genauso bei der Kreuzigung Jesu passiert sind. Und auch die Auferstehung wird zum Beispiel schon erwähnt. Wie gesagt, über 300 Stellen. Hier mal die Stelle aus Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist schon eine krasse Aussage. Jemand, dessen Ursprünge von Ewigkeit her sind, also bevor Abraham da war, war der schon da. Bevor die Schöpfung da war, war er schon da, von Ewigkeit her. Und der soll aus Bethlehem hervorgehen, um dann der Herrscher zu sein. Oder eine andere ganz spannende Prophetie, die damit zusammenhängt, zu welcher Zeit der Messias kommen soll. Hier heißt es in 1. Mose 49, Vers 10, nicht weicht das Zepter, also die Herrschaft vom Stamm Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und dieser Schilo, wenn man da mal im Lexikon nachschaut, das ist ein anderer Begriff für den Gesandten Gottes, für den, dessen Eigentum das Zepter ist. Das ist im Grunde die ganz wörtliche Bedeutung von diesem Wort. Also der, dem der Herrscherstab gehört, der wird kommen. Und so lange soll von Juda die Autorität über das Volk, über das Volk Israel, nicht weichen. Also eine Prophetie über das jüdische Volk. Was ist jetzt passiert? Wenn man mal im Talmud liest, dann stellt man fest, dass vor der Zerstörung des Tempels Juden das Recht zur Erteilung der Todesstrafe entzogen worden ist. Das heißt, sie dürften, obwohl der Tempel noch voll intakt war, sie dürften ihre Gesetze nicht mehr umsetzen. Das war verboten durch die Römer. Und zwar geschah das im Jahr 11 nach Christus. Da hat Rom den Juden das Jus Gladii entzogen. Also sprich, Gericht halten wir über euch. Kleinere Vergehen dürft ihr immer noch selber richten. Aber die entscheidenden Verbrechen, die werden von uns gerichtet. Das übernehmen wir, da habt ihr nichts mehr zu sagen. Und das war ein Zeichen. Ein Rabbi schreibt, als die Mitglieder des Synhedriums sich ihres Rechtes über Leben und Tod beraubt sahen, bemächtigte sich ihrer eine allgemeine Bestürzung. Sie bedeckten ihre Häupter mit Asche und sagten, wehe uns, denn das Zepter ist von Juda gewichen und der Messias ist noch nicht gekommen. Obwohl doch 1. Mose 49 ganz, ganz klar war, dass das Zepter nicht von Juda weichen wird, bis der Messias kommt. Aber jetzt wurde den Juden versagt, ihr eigenes Gesetz umzusetzen. Das war ihnen sogar als Gemeinschaft in der babylonischen Gefangenschaft noch erlaubt gewesen, obwohl sie da in Gefangenschaft lebten. Aber jetzt unter den Römern wurde es ihnen entzogen. Der Messias ist noch nicht da im ersten Jahrhundert. Das heißt, man suchte ganz intensiv nach dem Messias und es gab auch eine ganze Reihe Leute, die sagten, ich bin übrigens der Messias. Und dann kommt noch aus Maleachi 3, aus dem dritten Kapitel, eine Prophetie hinzu. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich wird kommen, also eigentlich steht da die Zeit, die man auch mit Futur übersetzen kann, plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Er kommt, wohin? Zu seinem Tempel. Der Tempel in Jerusalem. Der Ort, an dem Gott angebetet worden ist. Nun gibt's folgendes Problem für die Juden, das bis heute besteht. Im Jahr 70 nach Christus ist dieser Tempel von den Römern endgültig zerstört worden. Das heißt, wenn diese Prophetie in Erfüllung gehen soll, dann muss der Tempel wieder aufgebaut sein. Denn sonst kann der Messias ja gar nicht kommen, weil es gibt keinen Tempel mehr. Entweder ist also der Herr schon bis 70 nach Christus zu seinem Tempel zurückgekehrt und er ist übersehen worden, oder man muss irgendwas tun, um den Tempel wieder aufzubauen, was in der aktuellen politischen Lage natürlich enorm schwierig ist, da gerade die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg steht, in der eben gerade nicht der israelische Gott angebetet wird, der jüdische Gott, sondern eben Allah, der muslimische Gott. Also, kurzum, es ist total spannend, wenn man mal verschiedene alttestamentliche Prophetien anschaut und schaut, wie die von den Juden verstanden wurden und wie die sich aufs Leben Jesu beziehen. Als Christen können wir sagen, genau das, was da steht bei Malachi, ist passiert. Jesus ist ja zum Tempel eingezogen, sogar ganz feierlich und ist willkommen geheißen worden. Und er war mehrmals im Tempel und hat dort gelehrt. Das heißt, diese Prophetie hat sich tatsächlich schon ereignet. Das waren jetzt vielleicht alles eher philosophische oder wissenschaftliche Argumente. Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr auf Charakterfragen zu sprechen kommen. Was mich ganz besonders an Jesus Christus begeistert, ist sein Charakter. Dass er den Charakter Gottes 1:1 widerspiegelt, und zwar sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Liebe. Er ist beides zugleich. Das sehen wir zum Beispiel in der berühmten Episode von der Ehebrecherin. Da kommen die Schriftgelehrten und haben eine Frau im Schlepptau und werfen die so vor Jesus hin und sagen, diese Frau hier, die haben wir auf frischer Tat ertappt. Beim Ehebruch. Du weißt genau, im Gesetz des Mose steht, die muss gesteinigt werden, die muss getötet werden. So, Rabbi, und jetzt sag uns mal, was sollen wir mit dieser Frau machen? Wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Kleine Nebenbemerkung, wenn sie die Ehe gebrochen hat, hat der Mann natürlich auch die Ehe gebrochen, aber die Frau wird jetzt hier vor Jesus geschleppt. Auch interessant. Naja, egal. Was macht Jesus jetzt? Jesus war ein blitzscharfer Denker und dem war auch sofort klar, dass diese Frage eine Falle war. Denn entweder sagt Jesus, ja, ihr habt recht, diese Frau muss gesteinigt werden, so steht's im Gesetz des Mose. Dann kriegt er aber Probleme mit den Römern, denn wie ich gerade gesagt habe, die Römer hatten den Juden das Recht, Kapitalverbrechen mit der Todesstrafe zu bestrafen, entzogen. Das heißt, wenn Jesus jetzt sagt, ihr müsst sie steinigen, dann können die sagen zu den Römern, hey, da ist einer, der sagt, wir sollen weiterhin das Jus Gladii ausüben, Kapitalverbrechen bestrafen. Das wäre ein echtes Problem gewesen. Wenn Jesus jetzt aber sagt, naja, ich sehe das anders, diese Frau muss nicht gesteinigt werden, obwohl es im Gesetz des Mose steht, dann können die Schriftgelehrten sagen, ja, schaut euch den mal an. Der relativiert hier die Sünde und die Heiligkeit Gottes. Der lehnt das Gesetz Gottes ab, das uns Mose mitgegeben hat. Das kann doch wohl nicht sein. Von daher ist Jesus in der Zwickmühle. Ja oder nein? Beides wird schief gehen. Was macht Jesus? Interessanterweise schreibt Johannes in seinem Evangelium, dass Jesus sich erstmal hinkniet und dann mit dem Finger in die Erde schreibt. Wir wissen nicht genau, was er schreibt. Die Erde sah auch nicht so aus. Das ist wahrscheinlich eine Renaissance-Darstellung hier mit diesen Kacheln am Boden. Das war wahrscheinlich einfach Sand. Und Jesus hat in den Sand geschrieben. Da gibt es in Jeremia zum Beispiel eine interessante Passage, dass die Namen der Gottlosen in den Sand geschrieben werden und verweht werden. Also die Gottlosen werden vergehen sozusagen. Vielleicht hat er die Namen der Schriftgelehrten in den Sand geschrieben. Vielleicht hat er die Gebote aufgeschrieben. Wir wissen es einfach nicht. Es heißt nur, Jesus kniete sich hin und schrieb in den Sand. Was auch immer. Wohl irgendwas, was die Leute dann auch neugierig gemacht hat und bewegt hat. Und dann sagt Jesus und schaut sicherlich die Schriftgelehrten genau ins Gesicht. Derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Damit relativiert er weder das Gesetz, noch fordert er auf, dass jetzt die Todesstrafe vollstreckt werden soll. Denn es ist völlig klar, und die Schriftgelehrten merken das auch, sie haben wahrscheinlich die Steine schon in der Hand gehabt, aber haben auch gemerkt, wenn ich jetzt den Stein werfe, dann lästere ich ja selber Gott. Weil ich behaupte, ich bin schuldlos. Ich bin nicht ohne Schuld. Das kann ich nicht behaupten als gläubiger Jude. Das ist jedem klar. Auch heute ist es, glaube ich, jedem klar, dass wir nicht ohne Schuld sind. Also, was machen sie? Sie lassen die Steine fallen. Und die Ältesten, die Erfahrensten, gehen zuerst und die Jüngeren hinterher. Bis schließlich nur noch Jesus mit der Frau da ist. Und dann fragt er sie, Er ist ja selber gerade wahrscheinlich am Boden auf Höhe der Frau, schaut sie an und sagt, wo sind sie alle hingegangen? Hat dich jetzt keiner verurteilt? Ich habe doch gerade gesagt, wer ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Sie sagt, nee, keiner hat mich verurteilt. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Wie viele Steine müssen da vom Herz der Frau gefallen sein? Welche Gnade hat sie da erfahren, dass ihre Schuld vergeben worden ist? Sie muss nicht die Strafe tragen, die eigentlich laut Gesetz des Mose auf das, was sie getan hat, steht. Aber Jesus nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Er sagt ihr auch, dann geh hin, du hast eine neue Chance, aber leb jetzt anders, sündige nicht mehr. Jesus spricht also die Schuld an und er sagt auch, das war nicht gut, sündige nicht mehr. Aber zuallererst gibt er ihr diese neue Chance, ein neues Leben anzufangen. Jesus bleibt der Gerechte und der Liebende zugleich. Und das, was wir hier erleben, nicht nur in dieser Passage, aber da ganz besonders, finde ich, das zieht sich durch die ganze Bibel durch und das prägt im Grunde bis heute auch unser Rechtssystem, wie wir mit Straftätern umgehen. Jürgen Habermas schreibt in seinem Buch Zeit der Übergänge, der egalitäre Universalismus, dass also alle Menschen letztendlich gleich sind, aus dem die Ideen von Freiheit, solidarischem Zusammenleben, autonomer Lebensführung, Emanzipation, individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, also all das, was unsere Gesellschaft heute so prägt, was ist das? Das ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Alles andere ist postmodernes Gerede. So schreibt es ein nichtgläubiger, nichtchristlicher Philosoph, der die Geschichte unseres Rechtssystems untersucht hat. Also, das, was unseren Staat heute ausmacht, entstammt unmittelbar dem Alten und dem Neuen Testament, dem, wie Gott sich den Juden und den Christen mitgeteilt hat. Diese Gerechtigkeit und die Liebe. Und deswegen erlauben wir es auch Straftätern ganz oft, eine zweite Chance zu bekommen. Sie müssen zwar bestraft werden, aber sie bekommen auch die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Die Todesstrafe gibt es in Deutschland nicht mehr. Ja, und wenn wir uns dann das Leben Jesu anschauen, dann merken wir, es ist ein enorm konsistentes Leben. Er ist barmherzig gegenüber den Schwachen, Kranken und Armen und auch den Sündern, die unter Druck gesetzt werden. Er rettet und er lehrt in Autorität. Gleichzeitig ist er auch kompromisslos gegen Sünde und gerecht. Er fordert Menschen heraus. Seine Lehre steckt voller Weisheit und ist die Grundlage für unsere Gesetzgebung heute an vielen Stellen. Und er tut Wunder, wie sie letztendlich niemand anders in der Weltgeschichte getan hat, bis hin zu seiner eigenen Auferweckung. Darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Und seine Liebe und Gerechtigkeit geht sogar noch einen Schritt weiter. Er opfert sich am Ende selbst dafür, dass Gottes Gerechtigkeit voll erfüllt wird und seine Liebe voll zur Geltung kommt. Ich lese mal ein paar Textstellen, die wir mal auf uns wirken lassen. Prophet Jesaja, der lebte etwa 700 Jahre vor Christus, der schreibt über den Knecht Gottes, also über den Messias, der kommen wird, in einer prophetischen Vorausschau und dementsprechend in der Vergangenheit. Da schreibt er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts wissen von ihm, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Und jetzt stellt man sich dazu mal das Kreuz vor, an dem Jesus Christus hängt und der verspottet wird von Römern und von Juden. Da hängt er. Nicht anzuschauen, dieses Elend. Und dann kommt eine Wendung im Text. Und dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn, der da am Kreuz hängt. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Aber doch, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Auch die Schuld der Frau, die er kurz vorher noch freigesprochen hatte. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Das steht schon im Alten Testament und passt wie die Faust aufs Auge, wenn man sich anschaut, was in der Passionszeit im Evangelium über das Leiden Jesu berichtet wird. Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Schuld, für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns unschuldige Menschen. Und zwar ein für allemal. Also wir müssen nichts mehr dazu tun. Wir müssen nicht mehr unser Karma ausmerzen, wie man im Hinduismus glaubt. Nein, das ist passiert. Das Karma wird ein für allemal sauber gemacht, weil Jesus Christus alles auf sich genommen hat und wir völlig neu und rein sein dürfen. So hat Christus uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Jesus war ohne Schuld und deswegen konnte er unsere Schuld bezahlen. Denn zahlen kann nur der, der auch das Zahlungsmittel hat. Und das ist in dem Fall die völlige Schuldlosigkeit. Jeder, der Schuld auf sich geladen hat, ist ja selber schuld, seine Schuld zu zahlen. Und wir können es einfach nicht. Oder im Philipperbrief Kapitel 2: Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Also auch hier wird bestätigt, Jesus ist Gott gleich. Aber in der Menschwerdung, da hielt er das nicht fest, so unter Motto, ich darf auf keinen Fall Schwäche zeigen, ich muss immer in der Herrlichkeit Gottes sein. Nein, er verzichtete auf diese Herrlichkeit und diese Sicherheit und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Das ist doch was ganz Besonderes, wie Gott uns hier seine Liebe zeigt und gleichzeitig Gerechtigkeit übt. Und auf diese Art und Weise kommt noch etwas hinein. Im Grunde schafft Jesus Christus in dieser guten Nachricht alle Religionen ab. Ein für alle Mal ist es passiert. Religion bedeutet immer, wie wir auch vorher schon gesehen haben, egal ob man den Hinduismus, den Buddhismus oder den Islam anschaut, ja, oder auch das Judentum, sogar manche Strömungen des Christentums. Das heißt immer, ich muss gut sein, damit ich in den Himmel komme. Ich muss gut sein, damit ich erlöst werde. Ich muss Gott vorweisen können, Gott, hier stehe ich, ich habe Gutes getan. Was bekomme ich als Belohnung? Das ist der Weg der Religion, von unten nach oben. Und dann schaut Gott uns an, zeigt uns unser Leben und wir merken ganz schnell, das hätte anders sein müssen. Dein Herz, deine Gedanken, deine Gefühle, was hast du da eigentlich alles gemacht und angestellt? Der Neid, den du deinem Leben gelebt hast, die vielen Lügen, die du auch anderen aufgeredet hast, da passt alles nicht. Wir haben eigentlich gar keine Chance, vor Gott zu stehen und zu sagen, du musst mir doch jetzt den Himmel schenken. Und so ist das Evangelium genau der andere Weg. Der Weg, der sagt, es gibt eine schlechte Nachricht, ihr Menschen könnt euch niemals selbst erlösen. Ihr könnt euch niemals selbst zu Gott bringen. Da ist diese Trennung durch die Sünde. Aber, und das ist die große gute Nachricht, ich habe es getan. Ich habe euch eine Rolltreppe vom Himmel heruntergelassen und ihr müsst nur entscheiden, auf diese Rolltreppe zu steigen. Und dann bringe ich euch in meine Gegenwart. Und das wird euch schon auf dieser Erde verwandeln. Das wird euch dazu verwandeln, dass ihr das, was ich euch geschenkt habe, auch nach außen durchbrechen lasst. Ihr werdet aus Dankbarkeit auch gut sein. Und wenn ihr es mal nicht seid, werdet ihr es sehr schnell merken und bereuen und wieder umkehren. Das, was Gott hier getan hat am Kreuz, das wird, finde ich, sehr gut durch folgende Geschichte verdeutlicht. Das ist eine fiktive Geschichte. Es geht um einen Wüstenfürsten, Schemil der Gerechte. Und sein Volk ist ihm ganz treu ergeben, denn sie wissen, was Schemil sagt, das gilt. Und das gibt dem Volk in dieser kargen Landschaft Kraft. Nun passiert es aber eines Tages, dass aus dem Zelt eines der wichtigsten Krieger von Schemil dem Gerechten plötzlich ein sehr wertvoller Gegenstand gestohlen wird. Eine ganz wichtige Kriegsbeute. Und alle im Lager sind in heller Aufregung. Wenn das passiert, wir können uns doch nicht gegenseitig vertrauen, wenn irgendein Dieb unter uns ist. Und so sagt Schemiel auch ganz klar, das, was hier passiert ist, muss bestraft werden. Wer das getan hat, der muss gesteinigt werden. Und so wird gesucht. Wer hat diese Beute gestohlen? Aber es wird niemand gefunden. Das Misstrauen im Lager steigt schon. Es wird ganz schön schwierig. Aber Schemiel hält zusammen und sagt, mein Wort gilt, wenn wir den finden, der wird gesteinigt. Denn das können wir nicht dulden. Wir müssen uns vertrauen können als Volk. Und so geht die Suche weiter. Und plötzlich passiert ein zweiter Diebstahl. Erneut wird aus dem Zelt eines Kriegers Beute gestohlen. Aber diesmal wird der Dieb gefasst. Und das Volk ist zutiefst erschüttert. Denn der Dieb ist niemand anders als die Mutter von Schemiel, dem Gerechten. Und jeder weiß, Schemiel hat eine Person im Leben, die er über alles schätzt und liebt. Und das ist seine Mutter. Was macht er jetzt? Er hat gesagt, der Dieb, der das Misstrauen ins Lager gebracht hat, der muss gesteinigt werden. Auf der anderen Seite, das ist seine Mutter, die wird das niemals überleben. Der wird doch nicht seine Mutter jetzt hier ins Gericht geben können. Und so sind alle gespannt auf den Tag des Gerichts. Das Volk ist versammelt, Schemiel tritt aus seinem Zelt heraus, macht den Mund auf, alle sind zutiefst gespannt und er sagt, das Urteil wird vollstreckt. Aber vollstreckt wird es an mir. Er bleibt der Gerechte und er sagt, die Steinigung muss stattfinden. Ich habe es euch gesagt, ich bin der Gerechte, aber ich nehme sie auf mich. Steinigt mich, denn ich liebe meine Mutter. Und so bleibt Schemiel sowohl seiner Liebe treu, als auch seiner Gerechtigkeit. Und das ist im Grunde das, was auch am Kreuz passiert ist. Gott bleibt seiner Heiligkeit, seiner Schuldlosigkeit, seiner Vertrauenswürdigkeit komplett treu. In Gottes Nähe hat Sünde keinen Platz, keine Lüge, kein Neid und nichts. Und deswegen haben auch wir in unserem Zustand keinen Platz vor Gott, weil wir an der Sünde kleben, an dem Neid, an der Lüge und so weiter, was uns alles so erfüllt, Habgier, Hass, Krieg und so weiter. Aber am Kreuz kommt die Liebe Gottes auch voll zur Geltung. Er gibt sich selbst und nimmt diese Todesstrafe auf sich, sodass der Vater uns mit offenen Armen empfangen kann, wie hier in diesem berühmten Bild Rembrandts, der Vater seinen Sohn in Empfang nimmt. Die Heiligkeit Gottes richtet und vernichtet die Sünde. Die Liebe Gottes liebt und rettet den Sünder. Das ist ein revolutionärer Gedanke, dass man unterscheiden kann zwischen Sünder und Sünde. Das Problem ist nur, der Sünder selbst muss sich dann auch entscheiden. Denn wenn der Sünder sagt, Moment, meine Sünde ist mir so wichtig, ich lasse von der nicht los, das gehört zu mir, dann wird der Sünder natürlich auch das Gericht erleiden. Ein Gleichnis, das das noch mal ein bisschen verdeutlichen kann, ist, angenommen, wir befinden uns in der Steppe und ein riesiger Steppenbrand kommt auf uns zu. Der Steppenbrand steht für das Gericht Gottes über die Sünde und wir überlegen, wie können wir entkommen? Wir versuchen davon zu laufen, wir merken, nee, das Feuer ist schneller. Es gibt nur noch eine Chance, wie wir entkommen können in dieser Situation. Wir müssen selber schnell ein Feuer legen und etwas abbrennen. Und an der Stelle, wo das Feuer schon gebrannt hat, da kann das Feuer nicht nochmal brennen, weil es keine Nahrung mehr findet. Und genau das ist das Kreuz Jesu. Am Kreuz Jesu hat das Gericht Gottes schon stattgefunden. Wer also unter dem Kreuz Jesu steht und sagt, ja, ich brauche deine Vergebung, danke, dass du meine Strafe auf dich genommen hast, vergib mir meine Schuld, wer da steht, über den kommt das Gericht Gottes nicht mehr. Es geht vorbei, weil hier das Gericht schon stattgefunden hat in Jesus Christus. Wer sagt, nee, das Kreuz Jesu brauche ich nicht, der steht in der Steppe und das Gericht Gottes wird kommen. Warum kann Heiligkeit Gottes jetzt die Sünde nicht akzeptieren? Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Operationssaal. Ja? Stellen wir uns vor, wir müssen eine schwierige Operation muss an uns durchgeführt werden. Und dann sagt der Arzt, ja, das Sterilisationsgerät funktioniert heute nicht so gut. wahrscheinlich sind noch ein paar Bakterienstämme auf dem Gerät, aber wir müssen sie jetzt trotzdem operieren. Tut mir leid, passiert ja leider sogar manchmal sowas. Ne? Und die Frage des Arztes ist jetzt, sollen wir sie operieren oder nicht? Ich glaube, wir würden alle sagen, nee. Also ich will mit vollkommen sterilisiertem Operationsbesteck operiert werden. Ich will nicht, dass da Bakterien reinkommen, die mich dann kaputt machen und zerstören. Genauso mit der Heiligkeit Gottes. Wenn da nur ein bisschen Misstrauen oder Sünde da ist gegen Gott, dann kann das in Gottes Gegenwart einfach nicht Bestand haben, weil es würde das Vertrauen zerstören. Schon ein bisschen Misstrauen zerstört alles Vertrauen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin jetzt hier in Bad Ems, meine Frau ist allein zu Hause, aber ich vertraue ihr, dass sie nicht fremdgehen wird in der Zeit, wo ich jetzt hier unterwegs bin. Naja, es gibt schon schöne Männer bei uns in Nachbarschaft und meine Frau unterhält sich auch gern mit denen. Ich habe zur Sicherheit einen Detektiv angesetzt, der beobachtet meine Frau, während ich unterwegs bin. Die weiß es gar nicht. Nur wenn sie es rausfindet, ist ja auch blöd. Dann merkt sie, dass ich ihr doch nur zu 99% vertraue, aber doch noch 1% Misstrauen habe. Und wir merken schon, 1% Misstrauen reicht schon aus, um die ganze Beziehung kaputt zu machen. Wir müssen also in einen Zustand kommen, in dem wir wieder 100% Gott vertrauen können und Gott 100% uns vertrauen kann. Und wir uns 100% vertrauen können. Und das geht nur durch Gottes Geist, indem er uns ein völlig neues Leben schenkt. Und Gott hat uns gewählt, er hat uns ausgewählt, er will, dass wir dieses Leben bekommen. Und die Bestätigung, dass neues Leben auf uns wartet, das ist genau hier die Auferstehung Jesu von den Toten. Darüber haben wir gestern schon gesprochen, dass das zentral war für den Glauben der Christen, dass es historische Gründe dafür gab, das Grab war leer, die ersten Zeugen waren Frauen, die Erscheinungen waren ganz individuell, verzweifelte Jünger wurden zu mutigen Zeugen. Wir können uns mit der Glaubwürdigkeit der Bibel beschäftigen, wie gut sie überliefert ist letztendlich. Es ist, wenn man es mal mit anderen antiken Dokumenten vergleicht, wie wir es hier auf dieser Grafik mal veranschaulicht haben, dann ist es das Dokument, bei dem die frühesten Zeugnisse am nächsten dran sind an dem Ereignis, von dem berichtet wird. Und gleichzeitig auch das Dokument, von dem wir am meisten Schriftzeugnisse haben. Wir haben 5600 griechische Dokumente, also in der Sprache, in der das Evangelium auch geschrieben worden ist. Das ist, also wenn wir das nicht ernst nehmen historisch, dann können wir auch Gaius Julius Caesar und Alexander den Großen vergessen. Denn die Zeugnisse über diese beiden sind letztendlich viel magerer auf der Textbasis als das, was wir über Jesus wissen. Also, was fasziniert mich am christlichen Gott? Er ist persönlich, er ist dreieinig, er erfüllt Prophetie aus dem Alten Testament, er ist gerecht und liebend zugleich, er opfert sich selbst komplett in seiner Liebe für mich auf, will mich retten, dadurch ewiges Leben schenken. Er schafft die ganze Religion ab und erfüllt das Gesetz, sodass ich frei sein kann und aus Liebe Gott nachfolgen kann, Gott lieben kann. Und er ist vom Tod auferstanden. Das sind für mich starke Argumente dafür, dass Jesus Christus wirklich der ist, für den er sich ausgegeben hat. Und ich würde behaupten, der Glaube an den christlichen Gott ist nicht blind. Er beruht auf historischen Dokumenten, die den Anspruch erheben, göttliche Offenbarung zu sein. Der Elefant hat sich mitgeteilt. Und er beruht auch auf universellen, kulturellen und persönlichen Erfahrungen. Ich hatte vorher kurz so eine kleine Tabelle, wie viele Menschen eigentlich welcher Religion angehören. Die größte Weltreligion ist immer noch das Christentum. Und zwar auf allen Kontinenten. Inzwischen gibt es in der Südhalbkugel sogar deutlich mehr Christen als auf der Nordhalbkugel, wo immer mehr Menschen anfangen, nicht mehr an den christlichen Gott zu glauben, was ganz unterschiedliche Gründe hat. Wenn also ein persönlicher Schöpfer das Universum so zielgerichtet geschaffen hat, wie wir es am ersten Tag besprochen haben, dass wir als kommunikative Wesen existieren können, dann ist es doch nur umso plausibler, dass er sich uns auch kommunikativ mitgeteilt hat. Und der Königsweg ist natürlich, wenn er selbst tatsächlich einer von uns geworden ist, Mensch geworden ist und nicht nur irgendwo ein Buch diktiert hat und wir sollen einem Buch nachfolgen. Nein, wir lesen ein Buch, das davon zeugt, dass wir einem Menschen nachfolgen sollen, und zwar dem Gottmenschen, Jesus Christus. Wer an den Sohn glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Und für mich als Physiker einer der schönsten Sätze aus dem Neuen Testament, Johannes 7, Vers 17, das ist nämlich ein empirisches Experiment, das jeder tun kann. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Eine Einladung zum Ausprobieren. Wenn einem das jetzt alles noch ein bisschen zu viel vorkommt und man sagt, ich habe noch nicht mal die Bibel gelesen oder ich müsste noch mal neu anfangen, sie zu lesen, weil ich vor 30 Jahren im Konfirmationsunterricht zum letzten Mal gemacht habe. Niemand hindert daran. Lukas Evangelium gibt's in jeder Buchhandlung, im Internet kostenlos. Einfach mal anfangen zu lesen. Und mit Gott reden. Anfangen, Gott zu bitten. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir auf eine Art und Weise, dass ich dich begreifen kann. Und vielleicht auch mal mit Leuten reden und Gemeinschaft haben, die auch an Gott glauben. Die man fragen kann, wie hast du Gott erlebt in deinem Leben? Und sich so einander unterstützen auf dem Weg. Und es gibt ganz berühmte Weggefährten, zum Beispiel Nobelpreisträger. Friedensnobelpreis 2018, Dennis Mukwege, der sich selbst aufopfernd für Missbrauchsopfer eingesetzt hat in Afrika. Und auch dazu auffordert, dass das zu einer Kernaufgabe aller Christen gehören sollte, sich für Gerechtigkeit einzusetzen in dieser Welt, die so sehr von Ungerechtigkeit geprägt ist. Im Bewusstsein, dass wir diese Welt im Kern nicht ändern können. Aber wir können uns, wenn wir bereit sind, uns so wie Jesus in Liebe einzusetzen, tatsächlich zum Licht in der Welt machen. Wir können Licht werden in der Welt, indem wir auf Jesus hinweisen und Menschen helfen in ihrer Not. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und möchte noch mal kurz auf den Büchertisch hinweisen. Da gibt es noch viel Literatur, wo man nachlesen kann. Aber ich glaube, ich höre jetzt einfach auf. Danke.